Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin für euch, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und auch heute auf eurem Lieblingsstadtradio, Radio X, hier für die Region Frankfurt. Und ja, ich sag mal, von Hanau bis Wiesbaden, von Neuansbach bis vielleicht Darmstadt könnt ihr uns hier hören auf der Frequenz 91,8 Megahertz. Und unser Herz haben wir heute der Arbeitswelt gewidmet. Wir sprechen heute mit der Gewerkschaft FAU und haben den Fokus auf grüne Gewerke. Wir werden gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und solidarische Landwirtschaft hier im Rhein-Main-Gebiet. Dazu habe ich auch einen Teil der solidarischen Landwirtschaft aus Egelsbach interviewt. Aber vorab möchte ich jetzt erstmal hier im Studio meinen Gast Björn begrüßen, der von der FAU hier bei uns im Studio ist. Einen wunderschönen guten Tag, Björn.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du auch Zeit gefunden hast hier so live im Studio. Das ist schon sehr aufregend, dass wir hier zusammen sprechen können. Ja, wir gehen direkt in die Thematik ein. Solidarische Landwirtschaft oder Landwirtschaft, gutes Leben, gesundes Leben vor allen Dingen, gutes Gemüse, gute Lebensmittel und eben auch lebenswertes Miteinander und Arbeiten ist eine ganz wichtige, sag ich mal, Fokus, den jetzt die FAU auch mit ihrer weiteren Wachstum, den sie jetzt die letzten Jahre auch erobert haben, zusammenhängt, aber auch solidarische Landwirtschaft ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit für viele. Mittlerweile in Frankfurt gibt es einige hier, die sich hier organisieren, aber auch Mittelhessen, Nordhessen, Südhessen gibt es einige Höfe und landwirtschaftliche Betriebe, die sich dazu entschlossen haben, ganz einfach ja Gemüse anzubauen, regional, saisonal, um die Menschen hier in Hessen und auch hier in Rhein-Main-Gebiet zu ernähren. Und viele Menschen haben sich dazu bereit erklärt, auch dieses zu machen. Wir haben jetzt hier eine solidarische Landwirtschaft aus Egelsbach befragt. Dazu kann ich nochmal später was erzählen. Aber ich möchte jetzt erstmal gerne den Björn begrüßen und würde dich jetzt tatsächlich erstmal fragen, Björn, wie sieht das aus? Was machst du bei der FAU? Mhm. Was sind so deine persönlichen Arbeitsfelder, wo du dich bewegst?
Ja, also genau, ich bin der Björn. Und ich komme aus Oberweimar, das ist ein kleines Dorf zwischen Marburg und Gießen, arbeite dort in der Gärtnerei Petersilie als Gemüsegärtner und wir sind auch ein Kollektivbetrieb und organisieren unsere Arbeit gemeinsam, also es gibt keinen Chef oder Chefin. Ich bin nebenbei aktiv in der FAU, die Freie ArbeiterInnenunion. Und innerhalb der FAU auch in der Branchenvernetzung Initiative Grüne Gewerke. Die Grünen Gewerke umfassen quasi die Bereiche Landwirtschaft, Gartenbau und Umweltberufe im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich.
Du hast jetzt das Grüne Gewerke jetzt schon tatsächlich auch angesprochen. Also ihr habt euch jetzt ja ganz frisch gegründet. Was sind denn die Grüne Gewerke?
Genau, das ist eine Branchenvernetzung innerhalb der FAU, also eine Vernetzung der genannten Branchen oder Berufsfeldern. Das heißt, alle Mitglieder der FAU, die in diesem Feld arbeiten, können sich in dieser Branchenvernetzung auch mit einbringen und die mit aktiv gestalten. Jetzt zur Zeit oder gerade am Anfang ist der Auslöser für die Gründung vor allem die Landwirtschaft gewesen und das ist im Moment auch noch das größte Feld, in dem wir aktiv sind, weil auch genau die meisten Mitglieder einfach aus der Landwirtschaft kommen oder aus dem Gartenbau, Gemüsebau. Und wir versuchen oder wollen natürlich auch in den anderen Branchen weiter aktiv sein und werden, also im Bereich Galabau, also Gartenlandschaftsbau und auch in den Umweltberufen sind wir mitgliedermäßig noch nicht so stark aufgebaut und wollen aber gerne da auch sehr viel stärker aktiv werden, weil wir denken, dass dort auch ja mehr passieren kann. Mhm. Aber genau, im Moment sind wir eher in der Landwirtschaft aktiv.
Also Landwirtschaft oder ich sag mal Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Bereich Landwirtschaft, so habe ich das verstanden. Gartenbau, Gartenlandschaftsbau, Forst- und Umweltberufe sind da mit einbegriffen und natürlich für Arbeits- und Gesundheitsschutz der Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Bereichen nochmal gemeinsam für ihre Belange sich einzusetzen, beziehungsweise Forderungen und Kämpfe einzelner Personen auch tatsächlich. Die Grüne Gewerke, das ist ja eine ganz frische, sage ich mal, Kooperation und Initiative. Hat sie sich denn zusammengesetzt und was hat euch so motiviert?
Ich bin leider nicht ganz von Anfang an mit dabei gewesen. Es ist ursprünglich ausgegangen von einigen GenossInnen aus und um Dresden, die Lust hatten, in diesem Feld was zu bewegen und voranzubringen. Wirklich groß oder ja sehr aktiv geworden ist die IGG dann Anfang des Jahres vor den, als so aufgekommen ist, dass die BäuerInnen-Proteste so laut und groß und stark werden, haben wir angefangen, dort auch mitzuwirken und auch innerhalb der FAU viel Diskussion anzustoßen und auch viele Mitglieder zu mobilisieren und zu organisieren, dass da was gemacht werden muss, weil wir halt gesagt haben, dieses wichtige Feld kann jetzt quasi nicht, oder es hat sich so langsam mit der Zeit abgezeichnet, dass die Proteste immer mehr von rechts eingenommen werden. Und das wollten wir natürlich so nicht stehen lassen und haben gemerkt, dass viele andere Verbände, die, ich sag mal, in der bäuerlichen Landwirtschaft aktiv sind oder eher arbeitnehmerinnenfreundlich agieren, sich da so sehr stark zurückhalten und dass auch die Proteste sehr stark von Arbeitgeberverbänden, zum Beispiel dem Bauernverband oder auch ganz einfach von Chefinnenbetrieben dominiert sind. Und wir wollten zum einen natürlich die Arbeitnehmerinnenperspektive mit einbringen und vor allem auch die Perspektive von migrantischen Saisonarbeitskräften, weil die in dem Diskurs einfach komplett rausgefallen sind und für die Landwirtschaft unerlässlich sind und einen großen Teil in der Branche quasi einnehmen. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir da auf jeden Fall mitmischen und wollen da laut sein und das Feld nicht irgendwelchen anderen Akteuren überlassen, sondern selber auch dabei sein.
Also Arbeitsschutz erstmal allgemein in Betrieben, die Arbeitszeitregelung, also auf dem Land ist man sehr oft dann anstatt 8 ist man dann gleich 10 Stunden auf dem Feld und man merkt es gar nicht. Das sind dann auch wieder Überstunden, die da geleistet werden. Die Löhne, die geregelt werden müssen. Ja. Tatsächlich, also hat man das ja auch gehört, wenn Saisonarbeiter aus den östlichen oder südlichen Ländern Europas kommen, dass sie natürlich für 5, 6 oder maximal 7 Euro die Stunde arbeiten, was ja schon lange nicht mehr aktuell ist hier in der Republik. Ja, und natürlich Fachkräftemangel, also Auszubildende zu fördern, freiwilliges ökologisches Jahr, Praktikas anzubieten und dergleichen, bis hin zu migrantischen, wie du gerade gesagt hast, auch Arbeiterinnen und Arbeiter, die saisonal entweder arbeiten oder auch dann vielleicht auch das ganze Jahr über da sind. Das ist dann immer je nach Hof geregelt. Wie organisiert ihr euch dann? Gibt's dann zum Beispiel jetzt mit rumänischen Gewerkschaften, polnischen Gewerkschaften oder wie organisiert sich dann letztendlich diese ganze Geschichte?
Also zum einen haben wir eine bundesweite Organisierung. Da sind wir halt mit allen Mitgliedern in Kontakt, die in die Branche reinfallen innerhalb der FAU. Und wir treffen uns einmal im Monat und einmal im Monat trifft sich auch so ein kleiner Organisationskreis, die so ein bisschen die Aufgabenbereiche, wo das alles zusammenkommt und das so ein bisschen im Blick behalten. Und dann gibt's immer noch regionale Vernetzungen. Das ist auch so ein bisschen das, was wir anstreben, dass wir uns regional ein bisschen besser etablieren und so ein bisschen autonomer arbeiten können. Und gerade in den Gebieten, wo es viel Gemüsebau, da haben wir halt einfach sehr viele Mitglieder, dass wir in den Gemüsebauregionen so ein bisschen aktiver sind. Dann sind wir natürlich auch international vernetzt. Also die FAU ist in der ICL organisiert, das ist die International Confederation of Labour, mit anderen syndikalistischen Gewerkschaften weltweit. Gerade in der Landwirtschaft sind wir sehr stark in Kontakt mit Spanien, mit der CNT, das ist die Schwesterngewerkschaft der FAU aus Spanien, und den Interbrigadas. Die sind dort sehr aktiv in der Region Almería in Spanien. in Andalusien.
Ja, das ist ja sozusagen unser Gemüseland, genau. Was so Deutschland eigentlich auch, wo wir Gemüse hier anliefern oder bekommen.
Genau, das ist so die größte Gemüsebauregion Europas. Das kennt man vielleicht aus Berichten und Dokumentationen, dass die Folientunnel dort aus dem Weltall gesehen werden können. Und dort gibt's einfach natürlich neben ökologischen Katastrophen, die dieses ganze Anbausystem mit sich bringt, massive Arbeitsrechtsverletzungen und ja, also ganz einfach, da gibt's ganz einfach Menschenrechtsverletzungen. Und in der Region arbeiten auch sehr viele migrantische Arbeitskräfte, viel aus Nordafrika, aber auch aus Italien, Marokko, Libyen, Tunesien. Da sind ganz viele Menschen,
auch die Mittelafrika tatsächlich.
Genau.
Ja, ja.
Also wirklich sehr viele. Und da ist wirklich auch die gewerkschaftliche Organisation quasi nicht vorhanden. Bis auf die Interbrigadas und die CNT ist da wirklich nicht so viel vorhanden. Und deswegen ist da wirklich die Situation katastrophal. Und wir hatten auch gerade einen Arbeitskampf verfolgt, die ein Mitglied der CNT bestritten hat, weil auch dort die jahrelang gekämpft hat und der Betrieb Biosabor auch so massiv Union-Busting angewendet hat. Und
kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was da genau abgelaufen ist oder abläuft?
Also die Person war jahrelang aktiv und hat halt versucht, ihre und die Arbeitsbedingungen ihrer KollegInnen zu verbessern. Und die Betriebe, die dort agieren, wollen das natürlich verhindern und untergraben das immer wieder mit bestimmten Techniken und Methoden. Die Genossin stand auch halt kürzlich vor Gericht und hat den Fall aber auch gewonnen. Vielleicht nicht zuletzt auch, weil Druck international auch auf den Betrieb ausgeübt wurde. Da gibt's einfach, oder da zeigt sich auch diese wichtige internationale Austausch, dass wir halt hier in Deutschland, wo wir einen Großteil dieser Produkte aus der Region abnehmen, einfach einen wichtigen Machthebel haben, um die Bedingungen dort zu verbessern. Weil Aldi, Lidl, Rewe und Co. nehmen natürlich diese Produkte ab. Und wenn es von hier, von KonsumentInnenseite Druck gibt auf diese Betriebe, dann übt das natürlich auch Druck auf die Betriebe dort vor Ort aus. Und das ist uns auf jeden Fall auch ganz wichtig und da versuchen wir auch aktiv zu sein.
Um das nochmal ein bisschen zu erläutern, also tatsächlich sind die Arbeitsbedingungen sehr schlecht. Also die Menschen wohnen in Containern, sind da saisonal ganz, ich sag mal, spartanisch untergebracht. Die Pausen sind sehr kurz, die Arbeitszeit geht wirklich bis auf 10 Stunden. Also es gibt kaum Privatleben, manchmal sind sie sogar 7 Tage am Arbeiten, wenn jetzt Saison und irgendwie viel auf dem Feld ist. Wie du es gerade schon gesagt hast, man kann es irgendwie aus irgendwelchem All sehen, diesen Bereich von Almería, das ist ein Riesengebiet, der zieht sich über 300 Kilometern durch von Dorf zu Dorf in den südöstlichen spanischen Teilen Andalusiens und es gibt noch weitere Angelegenheiten, also es wird natürlich auch viele, ich sag mal, nicht gesunde Substanzen genommen, die Pflanzen auch zum Wachsen anregt, die natürlich auch gesundheitlich sehr gefährdend auch sind. Natürlich für viele, die da jetzt aus, wie du gerade auch erwähnt hast, östlichen bzw. südlichen Europa, nördlichen Afrika, Mittelafrika kommen, die nicht auch alles wissen, was da eigentlich für Substanzen genutzt werden. Also es gibt noch ganz viele Bereiche da, die eigentlich noch aufgedeckt werden können, zumindest was jetzt diese spanische Gemüse, sag ich mal, Landschaft betrifft. Finde ich sehr interessant, dass da auch eine Kooperation findet und ich denke auch, dass natürlich wir hier in der Republik immer gerne gutes Gemüse essen wollen, ob das jetzt solidarische Landwirtschaft oder auch konventionelle Supermärkte, die wir hier so nutzen. Jeder will das ja eigentlich, aber im Grunde genommen wissen wir immer noch nicht oder haben nicht so die Ahnung, was eigentlich auf das Gemüse drangelassen wird. Es ist sehr, sehr schwierig, es zu verfolgen, wenn es irgendwelche Labore gibt, die das untersuchen und auch tatsächlich auch nochmal genauer sich anschauen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei den Arbeitsbedingungen, was mich persönlich jetzt viel mehr hier interessiert. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Wie ist die Kooperation? Ihr habt ja jetzt tatsächlich diesen Sommer auch Komitees zusammenfließen lassen, die den Austausch hatten zwischen Spanien und Deutschland. Was waren so die Thematiken, was waren die Schwerpunkte und was habt ihr ausgearbeitet?
Der Anlass war natürlich dieser konkrete Arbeitskampf, der hier so einiges an Austausch hat anfangen lassen. Im Prinzip gibt's quasi eine Strategie, die jetzt angewendet wird, wo wir auch schon angefangen haben innerhalb der FAU, aber auch durch unsere Kanäle nach außen, dass wir gesagt haben, okay, als allererstes, was leicht ist, was alle machen können, was auch ihr da draußen alle machen könnt, ist, ja, den Lebensmitteleinzelhandel anzuschreiben, auf die Situation hinzuweisen. Man kann dem, das nennt sich in der Praxis quasi E-Mail-Terror, dass man dem Betrieb einfach massiv immer E-Mails schickt und sagt, dass das nicht angehen kann. Und was wir auch machen, ist halt eine Lebensmittelrecherche. Also wenn ihr am Einkaufen seid, dass ihr in das Gemüse auf die Verpackung schaut, wo das herkommt, wer das produziert hat, das fotografiert und an uns schickt. Da könnt ihr uns im Internet finden, Initiative Grüne Gewerke, und uns das einfach per Mail schicken. Das ist, also allermeistens sind es halt Tomaten, Gurken, Paprika, Auberginen, Zucchini. Diese Sachen sind so Standard. Das sind so die Hauptkulturen, die dort unten angebaut werden. Und das ist sowas, was ja alle relativ leicht machen können. Und dann gibt's dann quasi eine Eskalationsstrategie, die wir aufgebaut haben, wie wir jetzt weitermachen. Wir wollen jetzt auf diverse landwirtschaftliche Messen auch gehen und auch auf die große landwirtschaftliche Demonstration am 18.01. in Berlin. Das ist die Wir haben es satt Demo, da sind wir auch immer vertreten. Dass wir halt in diese Messen und öffentlichen Orte reingehen und da quasi Kampagnenarbeit betreiben. Das ist so quasi der nächste Schritt, um das mal mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.
Wir haben es satt. Das ist im Januar wann?
Am 18.01. Ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit. Meistens um die Mittagszeit rum. Mhm. Das ist so quasi die jährliche größte bäuerliche Demonstration in Deutschland. Die ist einmal im Jahr und da sind alle möglichen gesellschaftspolitischen Verbände und landwirtschaftlichen Verbände aktiv, demonstrieren quasi für eine nachhaltige Agrarpolitik und quasi haben so ein sehr stark ernährungssouveränes Programm und plädieren halt für eine regionale bäuerliche Landwirtschaft.
Also jetzt tatsächlich für euch, ich werde einige Links einfach auf unsere Webseite politopiamagazin.de auch hinzufügen, worüber wir jetzt alles hier gesprochen haben. Dann könnt ihr natürlich euch da informieren und nachschauen. Wir gehen jetzt sozusagen aus der regionalen und dem europäischen mittlerweile jetzt so ein bisschen auf den internationalen Bereich, um das nochmal abzuschließen. Und ich würde jetzt gerne, dass wir vielleicht nochmal auf eure Arbeit international drauf schauen. Also es gibt jetzt ich habe jetzt natürlich schon mich ein bisschen vorbereitet, also Ukraine, habt ihr einige Sachen gemacht. Es gab tatsächlich in Myanmar auch einige Kooperationen und auch vielleicht, ihr habt ein Crowdfunding gemacht, auch Gelder gesammelt für Gewerkschaften, die international in Asien zum Beispiel auch sind. Kannst du uns was ein bisschen zu eurer Arbeit dann international erzählen?
Wie gesagt, den Austausch mit der ICL, das ist quasi unsere weltweite Gewerkschaftsföderation, aber natürlich sind wir auch mit vielen anderen Organisationen in Kontakt, zum Beispiel den Zapatistas in Mexiko. Natürlich ist dieser internationale Austausch dahingehend wichtig, dass wir in einer globalisierten Welt leben, dass wir Lieferketten haben, die global ablaufen und wir konsumieren hier Produkte, die von überall aus der Welt kommen und haben dadurch natürlich überall Einflussfaktoren. Also ich sag mal, wenn jetzt die Textilfabrik in Myanmar sich gewerkschaftlich organisiert, dann hat sie Macht, die Preise für europäische, also für Produkte, die hier nach Europa kommen, mitzugestalten und hat dadurch, dass die Arbeitsbedingungen sich vor Ort oder dass die vor Ort erkämpft werden, hat natürlich dann Einfluss überall auf der Welt. Und deswegen ist unsere Position halt, dass Kaufkraftkämpfe nicht nur regional, sondern halt auch weltweit wichtig sind. Dass diese internationale Vernetzung so wichtig ist, weil, wie gesagt, wir haben quasi in all unseren Lebensbereichen sind wir vernetzt auf der ganzen Welt, seien es die unsere Klamotten, seien es die elektronischen Geräte, die wir benutzen, seien es selbst unsere Nahrungsmittel. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir halt nicht nur hier regional für uns unsere Situation verbessern, sondern dass diese Kämpfe halt auch global gedacht werden müssen, weil es halt alles miteinander zusammenhängt.
Also ihr habt jetzt letztes Jahr einige tolle Sachen. Also es gab jetzt so einen Aid-Konvoi, das ging in die Ukraine. Oder ihr hattet ein Crowdfunding für Myanmar, für Sportbekleidung vor Ort und die Arbeitsbedingungen und den Kampf in Myanmar. Menschen dort einen fünfstelligen Betrag auch zusammenbekommen, Myanmar geschickt. Das ist der Fokus ist auf Solidarität, nicht jetzt nur darauf, sondern gucken, wenn die Leute sich organisieren wollen, gewerkschaftlich und gemeinsam, dass ihr das auch zumindest mal unterstützt. Das fand ich persönlich jetzt erstmal einen sehr guten Kreis. Wie läuft es weiter? Was habt ihr denn vor in Zukunft? Gibt es jetzt neue Projekte, neue Planungen und vielleicht nochmal Aktionen?
Ja, für die gesamte FAU kann ich da, glaube ich, nicht so gut sprechen. Da stecke ich nicht in allen Debatten und Organisierungen drin. Aber wie gesagt, es gibt das internationale Komitee innerhalb der FAU, die ist im Austausch mit diversen Organisationen und Schwesterngewerkschaften weltweit. Die planen da auch immer wieder einige Sachen. Bei uns in den grünen Gewerken ist halt, wie gesagt, gerade Almeria ein großer Fokus. Da wird die nächste Zeit immer noch mehr passieren. Und vielleicht perspektivisch ist es für uns immer noch, ist glaube ich im Moment noch Europa einfach ein wichtiger Faktor, weil, wie gesagt, wir haben in der Landwirtschaft viele migrantische Arbeitskräfte aus Osteuropa und aus Südeuropa. Da ist es uns einfach wichtig, dass dieses Feld, was sehr wenig Aufmerksamkeit auch von anderen Gewerkschaften bekommt, dass dort mehr passiert, gerade um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil da einfach auch hier in Deutschland diese Mindeststandards immer noch unterbrochen werden und untergangen. Das sind so die Sachen, die wir gerade im Fokus haben. Global gibt es bei uns jetzt gerade nicht den Fokus, aber ich denke, es ist auch immer wieder ein Thema. Gerade ich hatte die Zapatistas angesprochen, dass auch im Lebensmittel, im Landwirtschaftsbereich gibt es da ja einfach auch globale Lieferketten. Gerade Kaffee, Tee gibt es da einfach gutes Organisationspotenzial, dass wir fairen Kaffee, Tee und so weiter mit guten Arbeitsbedingungen fördern wollen und können. Und inwieweit wir da noch weiter hineingehen, das wird sich zeigen. Ich glaube, bei uns ist jetzt erstmal auch wichtig, dass wir als grüne Gewerke noch so ein bisschen wachsen, dass wir noch mehr Leute werden, mehr Aktionspotenzial haben und auch mehr Kapazitäten sammeln. Dann, glaube ich, können wir auch ein bisschen irgendwann weitergehen und global vielleicht agieren.
Es gibt noch weitere Initiativen und Netzwerke, die die FAU geschaffen hat. Es geht um ELAN, also emanzipatorisches Landwirtschaftsnetzwerk. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie weit seid ihr? Was sind eure Thematiken und Fokus und Forderungen?
Das haben wir nicht geschaffen. Da mit denen sind wir im Austausch. Also es gibt diverse Verbände, mit denen wir uns im Austausch sind als grüne Gewerke. Das ist zum einen das ELAN-Netzwerk, das emanzipatorische Landwirtschaftsnetzwerk. Das ist eine Vernetzung von Flinterpersonen und queeren Menschen, die auf dem Land wohnen und auch oft in der Landwirtschaft arbeiten. Mit denen sind wir im regen Austausch und mit denen sind wir auch, wir haben SAT-Demo immer zusammen. Außerdem arbeiten wir auch viel mit der jungen ABL und der AWL zusammen. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist quasi der bäuerliche Bauernverband, kann man so sagen. Dann sind wir natürlich auch im Solawi-Netzwerk aktiv und wie gesagt mit vielen anderen Gewerkschaften und internationalen Gewerkschaften, den Interbrigadas, da sind wir viel aktiv. Wir sind mit bestimmten Kollektivbetriebsvernetzungen sind wir im Austausch. Das ist auch ein Thema, was uns sehr wichtig ist. Da gibt es schon viele Organisationen und Vernetzungen, wo wir uns viel austauschen.
Ja, also ich finde das sehr interessant. Die grüne Gewerke war mir tatsächlich nicht geläufig. Finde ich, es ist ein guter Einstieg, um da nochmal einen anderen Rahmen jetzt auch in der Landwirtschaft zu bekommen. Ich denke, Landwirte oder auch die Bewegung, die die letzten Jahre stattgefunden hat, ist natürlich schon so, dass die Landwirte sehr am Limit sind und natürlich auch Gelder bekommen, um dann tatsächlich leider schlechte Produkte zu produzieren, weil sie halt eben durch Pestizide irgendwie behandelt werden. Dieser ökologische Ansatz ist natürlich sehr schwierig, wenn man Pestizide benutzt. Ich meine, wenn alle Felder drumherum Pestizide benutzen und mein Hof, wo ich bin, dann ökologischer Landbau sein will, ist es auch nochmal ein Thema, was viele betrifft, finde ich. Und zwar europaweit gibt es diese Geschichten. Ja, also es gibt noch einiges zu tun, wollte ich jetzt sagen, wenn wir gute Lebensmittel, gute Arbeitsbedingungen oder auch gute Lebensqualität auch schaffen wollen. Da gibt es noch einiges zu tun.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, bedanke mich erstmal, Björn, für den kleinen Austausch. Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und ein gutes Gelingen weiterhin auf dem Land, schön in die Erde zu greifen. Ja, gibt es irgendwie Tag der offenen Tür, wo dann auch mal vielleicht Zuhörerinnen oder Zuhörer mal vorbeischauen können und mal mit euch Austausch haben können, so eine öffentliche?
Ja, auch erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand es sehr nett und schön, dass ich hier uns bewerben durfte und von uns erzählen. Tag der offenen Tür ist vielleicht schwierig, weil wir eine bundesweite Vernetzung sind und quasi nicht so einen Standort haben. Natürlich könnt ihr euch in all unseren Kanälen mit uns in Verbindung setzen. Auf unserer Homepage könnt ihr nachschauen, was wir so machen. Genau, wenn ihr so wissen wollt, was bei euch in der Nähe gibt und womit wir zu tun haben, könnt ihr uns auch einfach schreiben. Dann finden wir sicherlich die nächstgelegenen Höfe, wo ihr euch auch mit Leuten und der Thematik quasi auseinandersetzen könnt. Ansonsten könntet ihr uns natürlich auf der Wir haben Set-Demo am 18.01. in Berlin treffen. Da haben wir einen großen Block immer, da sind wir ansprechbar und haben auch einen kleinen Stand danach. Also falls ihr da in Berlin seid, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ihr könnt natürlich auch einfach in der regionalen Syndikate FAU in Frankfurt vorbeischauen. Die haben hier auch ihr Netzwerkbüro und falls ihr da Fragen habt, werden die euch sicherlich auch gerne weiterleiten. Wenn euch das Thema allgemein interessiert, schaut da doch gerne mal vorbei.
Ja, prima. Vielen lieben Dank. Das war jetzt hier Grüne Gewerke mit Björn am Mikrofon für euch auch da. Gleich hört ihr ein Interview von der solidarischen Landwirtschaft in Egelsbach. Das ist der Hof Birkenhof. Die sprechen auch nochmal, wie sie sich organisieren, was sie so an regionalen Thematiken haben, wie sie sich, wie sie ihre Arbeiterinnen und Arbeiter auch irgendwie ranholen, wie sie sich organisieren und was eigentlich so eine solidarische Landwirtschaft auch ausmacht für einen Hof beziehungsweise für die arbeitende Bevölkerung vor Ort. Ja, Björn, alles Gute. Tschüss, liebe Grüße nach Mittelhessen.
Tschüss, mach's gut.
Ihr seid hier immer noch bei Politopia Magazin auf eurem Lieblingsstadtradio Radio X und heute sprechen wir über Solawi, also sogenannte solidarische Landwirtschaft. Solawi kann man essen. Solche Fragen wie, wo kommt Solawi her oder wer hat sie erfunden oder worin liegt der Ursprung, werden wir jetzt gleich jemanden hier befragen. Bei mir sitzt die Keiko Schmidt. Ich freue mich sehr. Hallo Keiko.
Hallo liebe Dada, ich grüße dich.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier mit uns zu sprechen über eine Solawi, solidarische Landwirtschaft. Und du bist in einer solidarischen Landwirtschaft.
Ja, genau. Ich bin in einer der Frankfurter Solawis. Und zwar in der solidarischen Landwirtschaft Frankfurt am Main e.V. Wahrscheinlich die mit dem längsten Namen.
Ich habe gehört, es gibt mehrere Höfe, zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet. Wo ist denn euer Hof?
Also wir kooperieren mit dem Birkenhof in Egelsbach. Das ist für die, die es nicht kennen, bei Langen, also in der Nähe von Darmstadt. Seit 2014, also jetzt so 10 Jahre. Und das ist ein Familienbetrieb, der ökologischen Landbau betreibt, schon seit vielen Jahren, auch zertifiziert ist. Und das ist der Hof, mit dem wir einfach damals, als wir uns gegründet haben, 2013, als Initiative, die gerne eine Solawi ja betreiben wollte, den wir dann gefunden haben, der uns geeignet erschien, nah genug und auch schon Erfahrung hatte, weil er die Solawi ein paar Jahre vorher schon mit einer Darmstädter Gruppe aufgebaut hatte. Und da haben wir uns mit dem Arno Eckert, dem Landwirt, zusammengetan, ab 2014. Wie gesagt, das ist schon ein ganzes Weilchen.
Wie funktioniert das? Also ihr bekommt jeden Tag Gemüse oder wie funktioniert das bei der Solawi?
Also wir bekommen eine wöchentliche Ernte in den Sommermonaten, also in der warmen Jahreszeit, die aber auch schon im Frühjahr anfängt und bis in den Spätherbst reingeht. Und im Winter kommt die Lieferung zweiwöchentlich. Also die Erzeugnisse von dem Hof, Gemüse und auch etwas Obst und wer möchte auch Eier, werden nach Frankfurt geliefert in verschiedene Depots.
Solidarische Landwirtschaft, das klingt ja jetzt so, wir werden beliefert, das Gemüse kommt. Was ist denn dran solidarisch?
Also das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ist einmal solidarisch gegenüber dem Hof oder falls man mit einer Gärtnerei oder mehreren Betrieben kooperiert, eben mit den Höfen oder den Gärtnereien. Solidarisch ist es insofern, dass man dem Betrieb, ich sage jetzt einfach der Einfachheit halber mal einfach dem Betrieb, auch wenn das mehrere sein können, eine garantierte Abnahme der Ernteerzeugnisse verspricht über in der Regel ein Kalenderjahr und einen festen Preis das eben auch macht, sodass der Hof auf jeden Fall übers Jahr oder über die Runden kommt finanziell und somit erhalten bleibt. Wir haben ja in Deutschland oder auch in anderen Ländern leider die Situation aufgrund kapitalistischer Wachstumslogiken, dass viele kleine und mittelständische Betriebe schließen müssen, das sogenannte Höfesterben. Da zeigen wir uns solidarisch und engagieren uns eben, dass in unserem Fall der Birkenhof erhalten bleibt. Somit bleibt dann die Wertschöpfungskette in der Region, der Boden wird erhalten, der landwirtschaftliche Betrieb kann kalkulieren und weiter existieren.
Den Boden erhalten. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, also im ökologischen Landbau wird ja ein Fruchtwechsel betrieben. Auf der einen Seite, dass eben Mehrfeldbau passiert. Es wird also nicht wie bei großen Flächen monokulturell der Boden ausgelaugt, sondern es wird etwas dafür getan, dass der Boden gesund bleibt, also verschiedene Mikronährstoffe erhalten bleiben und Spurenelemente und Mineralien und so weiter, was eben in einem gesunden Boden so drinne ist. Wird auch angereichert mit verschiedenen Pflanzen, Düngemitteln auch, aber die eben nach strengen ökologischen Kriterien, die von der jeweiligen Stelle eben oder gesetzlich verpflichtend vorgegeben werden. Da muss man sich natürlich dran halten. Kann ja nicht alles reingeben. Auf jeden Fall bleibt der Boden sehr lebendig und gesund und das schmeckt man auch beim Gemüse. Das schmeckt nämlich auch wirklich nach was und sieht nicht nur nach Paprika oder Tomate zum Beispiel aus.
Solidarisch tatsächlich nur in dem Sinne für den Bauer oder die Bäuerin. Gibt es da Solidarität in anderen Formen? Weil solidarisch ist schon ein sehr starker Begriff in sogenannten solidarischen Landwirtschaft. Was kommt noch hinzu als solidarische Elemente?
Ja, also auch innerhalb von unserer Gemeinschaft, innerhalb von der Abnehmergemeinschaft der privaten Haushalte haben wir solidarische Prinzipien. Das eine ist, der Preis, den man eben zahlt für die Ernteerzeugnisse, ist nicht fest bei uns, sondern hat ein insofern solidarisches Element, dass er individuell festgelegt wird. Also man bezieht einen halben oder einen ganzen oder eineinhalb oder zwei Ernteanteile. Und einmal im Jahr wird in der sogenannten Bieterunde festgelegt, wie viel man individuell für diesen Anteil bezahlen kann oder will. Und am Ende muss einfach der Gesamtpreis, den der Landwirt kalkuliert hat für das kommende Erntejahr, also was er braucht betriebswirtschaftlich, um den Anbau für alle TeilnehmerInnen auch garantieren zu können. Dieser Betrag muss zusammenkommen. Also somit ist auch innerhalb von der Solawi Solidarität vorhanden. Ja, und wir wuppen das Projekt gemeinsam. Also alle sollten sich an irgendeiner Stelle engagieren. Das ist natürlich auch eine Form von Solidarität. Wir sind kein Dienstleister, der bezahlt wird für sein Engagement, sondern machen das alle ehrenamtlich, außer dem Landwirt und seinen Angestellten natürlich. Und das ist auch für uns eine Form von Solidarität innerhalb von der Gemeinschaft.
Das heißt, der Bauer hat tatsächlich auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm auf dem Hof helfen, unabhängig von der Gemeinschaft.
Ja, also bei unserer Solawi ist es so, dass er Angestellte hat, teilweise feste Angestellte, teilweise Saisonarbeitskräfte, die dann, wie das heutzutage eben üblich ist, in der Regel aus dem Ausland, aus Osteuropa kommen. Und die sind dann für einige Monate da. Also da gibt es so unterschiedliche Arten von MitarbeiterInnen.
Gibt es denn andere Formen von solidarischer Landwirtschaft oder Gemeinschaften, als jetzt du das beschrieben hast?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Wir haben ja einen Verein gegründet, der eben mit dem Birkenhof kooperiert, und andere Solawis haben sich genossenschaftlich organisiert oder haben zum Beispiel auch selbst den Hof gekauft oder die Gärtnerei und bezahlen auch selbst die Gärtnerinnen und die Mitarbeiterinnen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wie das aufgestellt sein kann.
Gibt es denn irgendwie vielleicht auch so eine Art, ich sag mal, Kooperation auch mit anderen Höfen, mit anderen Vereinen und solidarische Gemeinschaften?
Also es gibt einmal das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Das ist eine Art Dachverband in Deutschland, der Solawis hilft, die in Gründung sind oder bei rechtlicher Beratung oder anderen Fragen rund um die Organisationsstruktur in der solidarischen Landwirtschaft. Und es gibt auch Regionalgruppen, es gibt Netzwerktreffen, und da kann man hingehen, wenn man die Ressourcen hat, um sich auszutauschen. Also es gibt hier im Rhein-Main-Gebiet auch Treffen, so in Form von Stammtischen oder auch unregelmäßigen Treffen, und es gibt auch überregional organisierte Veranstaltungen, wo man sich austauschen oder auch fortbilden kann. Und Subventionen werden ja in der EU nach Fläche vergeben. Das heißt, wenn man so einen kleinen Betrieb hat, hat man da auch nicht so viel Unterstützungsmöglichkeiten. Generell ist es halt sinnvoll, eine Solawi zu sein und Höfe dadurch zu unterstützen, dass man sie quasi in der Direktvermarktung als Abnehmer unterstützt, weil Unabhängigkeit von der internationalen Preisbildung ist und dem Preisdruck auf dem Weltmarkt. Und der Landwirt eben auch selbst kalkulieren kann und mehr Freiheit hat in den Anbaumöglichkeiten. Viele landwirtschaftliche Betriebe spezialisieren sich auf einzelne Früchte oder Tiere oder Gemüsesorten, um die in großen Mengen zu produzieren, damit sich das überhaupt lohnt. Und der Ertrag ist dann nicht so gut im Sinne von, was man fürs Geld bekommt, beziehungsweise wie viel Geld man für die Ernteerzeugnisse bekommt. Und bei der Solawi ist es ja so, dass man sehr vielfältig und unterschiedliche Produkte anbaut.
Also da kommst du jetzt gerade auf ein Thema Produkte. Wenn ich jetzt fragen würde, was gibt es denn so für Gemüse, zum Beispiel jetzt zur Herbstzeit?
Also wir haben momentan noch relativ viel im Sortiment. Wir bekommen frische Salate, wir bekommen Kräuter wie Petersilie, wir haben Kartoffeln, Karotten, Zucchini, Auberginen, Paprika. Es gibt auch manchmal Mangold oder ja, Wurzelgemüse wie rote Beete, noch einiges mehr. Also das ist schon noch ordentlich, was es jetzt gibt. Man denkt immer, es hört dann so auf, aber das läuft noch eine Weile ganz gut weiter.
Ist es denn so, dass irgendwann mal im Winter so das Gemüse ausgeht oder wächst es weiter? Wie versorgt ihr euch denn im Winter?
Also es gibt so klassische Wintergemüse wie Postelein oder Feldsalat und Rosenkohl oder Grünkohl, generell Kohlsorten, Rotkohl, Weißkohl. Und dann fängt es halt irgendwann an mit dem Lagergemüse, ne? Dann werden Knoblauch, Zwiebeln, Kartoffeln werden eingelagert, rote Beete oder andere Wurzelgemüse. die Vielfalt lässt dann langsam nach. Aber das ist nicht so, dass man im Dezember, Januar, Februar nichts bekommen würde. Die Mengen werden ein bisschen weniger so zum ersten Quartal hin und dann ab Mai zieht es in der Regel wieder an.
Wenn ich jetzt so ein bisschen an diese Kooperation mit anderen, sage ich mal, solidarischen Gemeinschaften denke, habt ihr euch zum Beispiel auch ein bisschen politischer engagiert, um Sorten zu erhalten? Wo bekommt ihr eure Samen? Tauscht ihr untereinander aus? Wie funktioniert das?
Also da wir ja die Solawi nicht selbst, den Hof nicht selbst betreiben, sind wir auch nicht für das Saatgut und den Einkauf der Samen zuständig. Das macht der Landwirt, soweit ich das weiß, bezieht er viel von Bingenheimer Saatgut, also Demeter-Qualität. Und eben auch Vermehrungswegesaatgut und keine Hybridensorten, wie das ja so Großkonzerne wie Monsanto ganz gerne hätten, dass es überall auf der Welt so ist.
Also es ist so, dass die Solawi auch sehr politisch ist. Seid ihr politisch in irgendeiner Form? Engagiert ihr euch? Wie kann man diese neuen, weil soweit ich das weiß, sollen ja auch einige Sorten zumindest vom Markt genommen werden oder dürfen nicht angebaut werden. Betrifft das mittlerweile auch eure solidarische Landwirtschaft?
Also eine Solawi ist natürlich ein politisches Instrument im Sinne von, wenn man Politik als etwas versteht, wo sich Menschen zusammentun, um sich für gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen und einfach das Leben mitgestalten wollen. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich verstehe uns auch als sehr politisches Instrument, weil wir einfach an der Wurzel sozusagen an einem grundlegend wichtigen Thema unserer Ernährung ansetzen und uns eben loslösen wollen von kapitalistischen Wachstumslogiken, wo es um immer mehr und Profite geht und Ausbeutung geht, und setzen da einen ganz bewussten Gegenpol, dass einfach die Wertschöpfungskette in der Region bleibt und wir als Verbraucher und Abnehmergemeinschaft zusammen mit einem Hof besprechen können, was wollen wir essen, wie soll unsere Ernährungsgrundlage gesichert bleiben, wie können wir den Hof bestmöglichst unterstützen. Wir fahren zu Ernte- und Mitarbeitsterminen, können hands-on unsere Hände in die Erde strecken und mithelfen beim Ernten, beim Unkrautjäten und auch Mitsprache üben, welche Gemüsesorten wir zum Beispiel uns wünschen würden, erhalten damit eben einen Hof hier in der Region, der sonst vielleicht im Untergang geweiht würde, weil er einfach von der Fläche zu klein ist, dass er in diesem internationalen Kampf mit existieren könnte. Das ist sehr politisch, auf jeden Fall. Ja.
Wenn ich drüber nachdenke, finanziell, wenn wir da jetzt schon über Politik sprechen und über das Geld, du bist ja jetzt schon länger dabei eigentlich auch, kannst du auch ein bisschen so aus deinem persönlichen individuellen Haushalt sagen, ist es so, dass du viel Geld für eine solidarische Landwirtschaft ausgibst oder zu wenig, oder wie ist das für dich ganz, ganz persönlich?
Also im Vergleich von damals, als wir gestartet sind, vor 10 Jahren, sehe ich natürlich schon Inflation und Teuerungsraten und so, dass einfach das Leben teurer geworden ist und auch der Erhalt der Solawi jetzt mehr Geld kostet. Das hat aber auch unter anderem mit dem Anstieg des Mindestlohns zu tun, auch in der Landwirtschaft, was ich sehr wichtig finde und unterstützenswert, weil einfach GärtnerInnen oder angestellte Mitarbeiterinnen auf landwirtschaftlichen Betrieben zu einem extrem geringen Lohn, extrem harte Arbeit, körperliche Arbeit von morgens bis abends spät machen müssen. Und ich bin da schon bereit, auch ein bisschen mehr Geld dafür zu investieren, dass diese Menschen ein bisschen besser bezahlt werden oder zumindest auf Mindestlohnniveau bezahlt werden können und nicht so krass ausgebeutet werden. Und mir ist auch die Qualität des ökologisch erzeugten Gemüses und des Obsts was wert. Und wenn ich das vergleiche von der Qualität, auch von der Schmackhaftigkeit, wo kriege ich das sonst her? Dann kann ich das mit einem Wochenmarktstand, einem Bio-Wochenmarktstand vergleichen. Und das ist auf jeden Fall dann teurer unterm Strich, als bei der Solawi zu sein. Also da man da ja bei uns auch über das Bieterundenprinzip selber festlegen kann, wie viel man bezahlen kann oder will. Es gibt eben Menschen, die bezahlen mehr dafür und andere bezahlen weniger dafür. Und ich finde es nach wie vor eine gute Sache.
Ist ja auch ein solidarischer Aspekt, dass halt die, die halt ein bisschen mehr haben, auch mehr dazu geben und die genau. anderen etwas weniger.
Das war eine bewusste Entscheidung. Am Anfang gab es einen Festpreis und das haben wir irgendwann verändert. Das war ein Wunsch aus der Gemeinschaft. Und das ist vielleicht nicht in Stein gemeißelt, aber da sind wir mit in den letzten Jahren ganz gut mitgefahren. Das ist eben auch ja, Menschen, die nicht so viel Geld haben, aber Bock auf das Projekt haben und Bock drauf haben, sich saisonal und regional und gesund zu ernähren, dabei sein können.
Was würdest du denn zum Beispiel unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen sagen wollen, empfehlen oder vielleicht auch sogar ja, anregen?
Ja, also wenn ihr Lust bekommen habt, mal reinzuschnuppern und auszuprobieren, was es bedeutet, Mitglied in einer solidarischen Landwirtschaft zu sein und ich einfach mal von dem Gemüse und dem Obst, der Qualität und dem Aussehen und der Art und Weise, das auch zu beziehen, unverpackt in einem Depot abzuholen, in einer lebendigen Gemeinschaft sich zu engagieren, auf einem Hof mitarbeiten zu dürfen, zu sehen, wo kommt unser Essen eigentlich her, dann seid ihr herzlich eingeladen, ab dem nächsten Jahr, ab 2025 dabei zu sein. Wir vergeben jetzt neue Plätze und ihr könnt euch auf unserer Webseite informieren, solavi-ffm.de. Da findet ihr alle Infos zum Projekt und auch das Anmeldeformular und auch eine Kontaktmöglichkeit, falls ihr weitere Fragen habt. Wir freuen uns auf jeden Fall über neue Menschen.
Ja, ich freue mich erstmal, dass du hier für Solavi Frankfurt gesprochen hast. Wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und vielleicht komme ich ja auch zu dem Glück und kann da mal mitessen oder so, mal sowas auszutesten. Gibt es so Tage, wo man sowas mal ausprobieren kann?
Also manchmal ist es so, dass Menschen im Urlaub sind und dann sagen, hier, ich vergebe meinen Anteil für die Zeit, wo ich weg bin. Da kann man dann auch gerne so eine Urlaubsvertretung machen und das mal für eine Woche, zwei oder drei beziehen. Und manchmal gibt es auch Veranstaltungen, Infoveranstaltungen. Da ist momentan jetzt aktuell nichts geplant, aber auf unserer Webseite findet ihr immer die Infos.
Prima, vielen lieben Dank. Alles Gute und liebe Grüße zum Hof.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war jetzt das Interview von der Solidarischen Landwirtschaft vom Birkenhof Egelsbach und das Interview zusammen mit Björn von der FAU oder Grüne Gewerke, das sich jetzt seit eineinhalb Jahren gegründet hat und auch Netzwerke schafft für gute Arbeitsbedingungen, gute Zusammenarbeit, auch mit europäischen Organisationen, Initiativen, mit den Menschen, die hier für uns als Saisonarbeiter und Arbeiterinnen im Land tätig sind. Ja, das war das Politopia-Magazin heute für euch und ich hoffe, wir konnten euch anregen mit den Thematiken und auch vielleicht mit den ganzen solidarischen Landwirtschaft, was es bedeutet. Vielleicht haben wir euch auch ein bisschen den Geschmack angeregt, um vielleicht selber auch hier euch nach solidarischer Landwirtschaft umzusehen. Ich werde auf jeden Fall auf unserer Webseite Politopia Magazin einige Links dahin bringen, damit ihr zumindest mal die Möglichkeit habt, euch zu informieren und schauen, ob euch was interessiert. Ja, ich sage, für diejenigen, die die Sendung jetzt nicht gehört haben, können morgen Donnerstag 14 bis 15 Uhr die Sendung nachhören. Diejenigen, die gerade donnerstags hören, das war die Wiederholung. Und für diejenigen, die überhaupt keine Zeit hatten an diesen zwei Tagen, könnt ihr auf unserer Webseite politopiamagazin.de auch die Sendung nachhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon Dada für euch. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und ich sage bis dahin. Tschüss.